Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In der neuen Folge spreche ich mit Jacqueline Fleury, Gründerin der Zeltschule e.V. Sie baut Schulen mitten im Krieg, dort, wo Kinder sonst keine Zukunft hätten. Im Gespräch reden wir über Mut, über die Kraft von Bildung und darüber, warum die Förderung von Frauen eine echte Überlebensstrategie ist. Jacqueline erklärt, wieso wir im Westen demütiger werden müssen. Was wäre, wenn es uns träfe? Mit diesem Bewusstsein können wir Initiativen unterstützen und selbst Verantwortung übernehmen. Aber hört selbst. Viel Spaß. Ja, es ist wieder soweit. Eine weitere Folge Equality 365 ist raus und heute zu Gast ist die wunderbare Jacqueline. Und Jacqueline, befasst sich mit einem sehr wichtigen Thema, wie ich finde, aber mit einem nicht leichten Thema. Und was genau das ist, werden wir jetzt gleich im näheren Verlauf besprechen. Jacqueline, magst du dich einmal vorstellen? Du kannst dich gerne so vorstellen, wie du magst. Was macht dich aus vielleicht? Magst du so starten?
Sehr gerne. Ich bin Jacqueline. Ich habe vor 10 Jahren das Projekt Zeltschule gegründet und das ist mittlerweile und auch ein Stück weit unerwartet zu meinem Leben geworden. Das war nämlich einfach nur ein ehrenamtliches Engagement in meiner Freizeit und mittlerweile nimmt es so rund um die 300 Stunden im Monat in Anspruch, was ich auch nicht erwartet hätte. Und es freut mich aber sehr, weil wir damit viel verändern können und das ist definitiv etwas, was mich in den letzten Jahren ausgemacht hat und was auch meine Familie mit ausgemacht hat, weil meine Kinder auch sehr mit involviert sind und das beeinflusst unser Leben sehr und wir genießen es aber.
Ja, danke schön. Ich weiß über dich, dass du ja ursprünglich Übersetzerin und Autorin bist. Wie bist du denn jetzt dazu gekommen, den Verein zu gründen und quasi aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit für andere Menschen heraus einen Job aufzubauen?
Ich habe 2015 ein Bild gesehen, das, glaube ich, ganz viele von uns gesehen haben und an das sich auch viele noch erinnern können, nämlich das Bild von Alhan Kudi, diesem 2-jährigen Jungen, der in der Türkei an einen Badestrand gespült wurde, als seine Familie versucht hat, aus Syrien zu fliehen und auf eine italienische Insel zu kommen. Und dieses Boot ging wie so viele Flüchtlingsboote unter und seine Familie konnte nicht schwimmen. Der einzige Überlebende war der Vater. Und dieses Bild ging damals um die Welt und hat ein großes Fenster an Hilfsbereitschaft geöffnet. Auch auf politischer Ebene, wo ganz viele, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Staatsoberhäupter in Europa gesagt haben, sowas darf nicht mehr passieren und wir müssen Fluchtwege öffnen, damit die Menschen nicht mehr ihr Leben riskieren, wenn sie aus Syrien fliehen. Und ich habe aber auch gesehen, wie sich nach nur wenigen Wochen diese Fenster der Hilfsbereitschaft wieder geschlossen haben. Und das fand ich wirklich schockierend und beängstigend. Und in mir hat das so das Gefühl verursacht, aber ich kann mich ja nicht beschweren, dass niemand was tut, dass die Politik nichts tut, dass die Wirtschaft nichts tut, dass die internationalen Organisationen nichts tun, wenn ich auch nichts tue. Und so hat sich dann diese Idee entwickelt, dann versuche ich doch was zu tun. Und meine Tochter war damals gerade frisch eingeschult und ich war im Elternbeirat dieser Grundschule und habe dort vorgeschlagen, bei einer der ersten Sitzungen, warum machen wir denn nicht das ganze Jahr über Schulaktionen, um auch eine Schule in der Region der Menschen, die dort fliehen, zu ermöglichen, nämlich im Libanon, das die allermeisten syrischen Geflüchteten aufgenommen hat. Und der Elternbeirat hat darauf auch sehr positiv reagiert und so kam dann dieser Stein langsam ins Rollen. Aber wie gesagt, eigentlich nur mit dem Ziel, das ist ein Schulprojekt und wir möchten gerne eine Schule ermöglichen. Und dass wir heute über 70 Schulen haben und dass wir fast 30.000 Kinder im täglichen Unterricht haben, das war damals undenkbar.
Wow, 70 Schulen und 30.000 Kinder?
Ja.
Das ist ja der Wahnsinn. Und magst du mal so ein bisschen erläutern, also was genau ist euer tägliches Business? Wie genau macht ihr das und wo überall? Also du sagtest jetzt Libanon, macht ihr das auch in Syrien? Wo noch oder wo ist vielleicht auch noch geplant?
Also unser tägliches Business ist, dass sich sehr schnell herausgestellt hat, dass man nicht einfach nur Schulen bauen kann, weil nämlich, wir haben wie gesagt im Libanon angefangen, weil syrische Geflüchtete im Libanon ein Arbeitsverbot haben. Das heißt, die Leute die dort leben, die Millionen von Syrern, die dort leben, bekommen keinerlei staatliche Unterstützung, können aber auch nicht arbeiten und sich selbst versorgen. Und das einzige Loophole, das die libanesische Regierung diesen Geflüchteten lässt, ist, dass die Kinder zur Arbeit gehen. Das ist nämlich erlaubt.
Ja.
Und wenn wir jetzt nur Schulen bauen, dann stehe ich allein in diesen Schulen, weil die Kinder sind auf den Feldern und arbeiten, damit die Familie nicht verhungert.
Mhm,
also war völlig klar, es reicht nicht, Schulen zu bauen, sondern wir müssen auch alles andere, was in diesen Camps gebraucht wird, zur Verfügung stellen. Trinkwasser, Nahrungsmittel, Feuerholz, Kleidung, Medikamente, einfach alles, was gebraucht wird. Und dann haben wir uns weiterentwickelt, damit wir das leisten können, damit die Schule überhaupt funktioniert. Und dann haben wir aber auch sehr schnell festgestellt, obwohl so viele syrische Familien im Libanon sind, gibt es noch weit mehr syrische Familien, die es gar nie über eine Grenze geschafft haben, die in ihrem eigenen Land auf der Flucht sind und sich immer gerade da aufhalten, wo keine Kriegsaktivitäten sind. Und das sind auch Kinder, die seit Jahren nicht mehr in der Schule waren. Und deswegen haben wir dann auch angefangen, dasselbe, was wir im Libanon tun, auch in Syrien zu machen. Und haben also schon lange vor Kriegsende angefangen, auch dort Schulen zu bauen. Und mein tägliches Business besteht vor allem daraus, diese vielen, vielen Menschen zu versorgen, also ständig Lebensmittel zu bestellen, ständig Wasser zu bestellen, ständig logistisch zu organisieren, wann es wo ausgeliefert wird, ständig zu gucken, wo haben wir die Möglichkeit, neue Camps zu unserem Unterstützungskreis dazuzunehmen, neue Schulen zu bauen. Ständig in Verbindung auch mit den Menschen vor Ort zu sein, damit die uns sagen, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, was sie brauchen, damit es nicht so eine Hilfe ist, die aus 4000 Kilometer Entfernung aufgestülpt wird, sondern dass man im ständigen Kontakt ist, was hilft wirklich und was wird wirklich gebraucht. Und das ist das, was ich jeden Tag mache.
Was macht das mit dir? Also mental, vielleicht auch körperlich. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, aber auch wahnsinnig in einer gewissen Art und Weise aufopfernd, im positiven Sinne. Ne? Du machst das ja völlig freiwillig. Das hat sich ja für dich so ergeben. Und ich finde das total krass. Also wie gehst du da menschlich mit um, dass du dieses Leid, was es ja sicherlich auch sehr, sehr, sehr viel dort vor Ort gibt und du akut damit in Verbindung gebracht wirst. Wie gehst du persönlich damit um? Wie kannst du in dieser heilen Welt, in der wir vermeintlich leben, damit umgehen?
Also tatsächlich die Zeit, die ich damit verbringe, dort zu sein oder die ich damit verbringe, für dort Dinge zu organisieren, die gebraucht werden, empfinde ich überhaupt nicht als aufopfernd. Das ist tatsächlich wahnsinnig befriedigend. Ich bekomme ganz viel dafür zurück und ich finde es vor allem so toll, dass ich sehe, was ich mache. Ich hatte kürzlich mit meinem Sohn, der ist jetzt mittlerweile schon groß und macht jetzt dann seinen Abschluss und überlegt, ins Handwerk zu gehen und hat mir gesagt, ich fände es toll, wenn ich am Ende des Tages sehen könnte, was ich gemacht habe, so wie du, Mama.
Oh.
Und ich bin ja jetzt weit vom Handwerk entfernt, aber ich wusste sofort, was er damit meint, weil ich tatsächlich auch so schön finde, dass wir sehen, was wir tun, an den Familien, die wir seit Jahren begleiten. Wir sehen dabei zu, wie innerhalb von Tagen eine neue Schule entsteht. Ich finde, das Schlimmste an dem, was ich tue, ist die Auseinandersetzung mit Menschen, Institutionen, Bürokratie, die Dinge erschweren. Und das empfinde ich vor allem auf der deutschen Seite so.
Ja.
Also mit Pessimisten, die keine Ahnung haben, die mir aber sagen, das funktioniert doch sowieso nicht und das ist doch sinnlos und warum machen sie denn nicht ganz was anderes? Und also das finde ich am schlimmsten, diese negative Resonanz, die es einfach auch gibt, auch von rechter Seite natürlich, das empfinde ich als sehr belastend. Aber die Arbeit vor Ort ist, empfinde ich als sehr kraftspendend, als mehr als kraftraubend.
Das hast du schön gesagt, dankeschön. Was macht das denn mit dir, wenn du jetzt dir so die Weltgeschehnisse anschaust, ne? Und du siehst, was irgendwie in Gaza, Palästina, Israel in der Region passiert. Du siehst, was zwischen der Ukraine und Russland passiert. Wir bekommen auch mit, wie sich die Entwicklungen in Amerika irgendwie fortführen. Hast du da oder kribbelst dir da unter den Händen? Hast du da das Bedürfnis, irgendwie dein Projekt und eure Arbeit auch über andere Länder noch auszuweiten? Oder denkst du, nee, das, was ich jetzt mache, das ist genug, das hilft ganz vielen und dabei belasse ich es auch.
Ja, nein, überhaupt nicht. Also auf jeden Fall. Wir fangen jetzt auch gerade an, unsere Arbeit auf Afghanistan auszuweiten und dort auch ein Schulprojekt neu aufzubauen. Mhm. Und ich gehe fest davon aus, dass wir auch über kurz oder lang in Gaza oder in den Ländern, in denen die Menschen, die jetzt in Gaza sind, fliehen werden, unterstützen und helfen und unser Projekt weiter ausbauen werden. Ich glaube, mich hat das, was wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben, eher darin bestärkt, dass ich in der Überzeugung bin, man kann auch etwas tun. Also ich glaube, ich stehe diesen multiplen Konflikten, von denen wir umgeben sind und wo ich immer wieder Menschen sagen höre, ich halte das gar nicht mehr aus, ich schaue mir die Nachrichten gar nicht mehr an, das ist einfach zu viel und ich kann ja da sowieso nichts tun, ich will das gar nicht wissen. Das ist mir relativ fremd, aber auch deswegen, weil ich eben seit 10 Jahren jeden Tag die Bestätigung habe, man kann etwas tun. Und das gibt natürlich ganz viel Kraft und schützt vor dieser Verzweiflung, in die man sonst leicht abrutscht. Also deswegen ist das für mich eigentlich gar keine Frage, dass wir das weiter ausweiten müssen.
Ja, ja. Ich finde, du hast was ganz Wesentliches gesagt. Und da kann sich jeder, der das jetzt hört und zuhört, sich auch zu Herzen nehmen, finde ich. Wir alle können durchaus einen Unterschied machen, wenn wir uns anfangen zu bewegen. Denn genauso hast du ja auch mal gestartet. Du bist einfach losgegangen und das dann ist eins zum anderen gekommen. Und so hast du im Prinzip am Ende sogar ein Unternehmen aufgebaut, was auch dich trägt. Ne? Und das nicht nur finanziell, sondern auch menschlich. Das finde ich total spannend. Ja. Würdest du denn sagen, dass Bildung im Kriegsgebiet die politischste Waffe überhaupt ist? Also,
Ja. Also ich glaube, es gibt keinen Frieden ohne Bildung. Es gibt nichts Wichtigeres, als Kindern die Instrumente in die Hand zu geben, Informationen einordnen zu können. Wir sehen ja, du hast es vorhin erwähnt, wir sehen ja in unserer westlichen Welt, zu was für Katastrophen es führt, wenn Menschen eben nicht mehr diese Instrumente haben, Informationen richtig einzuordnen. Wir werden von Fake News überschwemmen, weil viele Menschen nicht mehr diese Möglichkeiten haben, nicht mehr die Wege kennen, wo es objektive Informationen gibt. Und das ist überall auf der Welt gefährlich und ist natürlich auch in einer Region wie dem Nahen Osten, die ja sowieso von extremistischen Strömungen überzogen und durchzogen ist, noch viel gefährlicher. Also ich glaube, bevor Bildung in einem Land nicht gesichert ist, objektive, staatsunabhängige Bildung, kann es dort keinen richtigen Frieden geben. Davon bin ich fest überzeugt.
Jetzt haben wir gerade, oder generell reden wir ja auch hier in Europa viel von Hilfe. Ne? Wir wollen immer unterstützen und man fragt sich dann immer so, okay, genau, wie machen wir das? Also auch Beispiel Gaza, merken wir relativ wenig Unterstützung. Und du hast gerade auch gesagt, dass dich das, dass das Schlimmste eigentlich an deiner Arbeit ist, eben so dieses hohe Aufmaß an Bürokratie, an wenig Unterstützung, ne, dem Fakt, dass einem einfach Hürden in den Weg gelegt werden. Mitleid, wissen wir, ist auch keine Hilfe, genügt vor allem auch nicht. Wie könnte denn jetzt ein radikal neues Verständnis von Solidarität aussehen, das nicht nur in einem Spendenaufruf endet?
Also auf politischer Ebene würde ich sagen, muss ein radikales Umdenken in Sachen Entwicklungshilfe stattfinden. Derzeit ist es so, dass Entwicklungshilfe so abläuft, dass Gelder von einer Regierung an die andere Regierung ausgezahlt werden. Was in der Region, in der ich tätig bin, absolut undenkbar ist. Also sowohl im Libanon wie auch in Syrien haben die jeweiligen Regierungen keinerlei Interesse am Wohlergehen des eigenen Volkes. Also was an europäischen Geldern in den Libanon geflohen ist, in den 13 Jahren des Syrienkrieges, das ist alles in der Regierung versickert. Und das waren Milliarden. Mhm. Und diese Dynamik läuft aber einfach immer so weiter. Also man muss Entwicklungshilfe umdenken und diese öffentlichen Gelder an Organisationen, und das sind ganz oft und bevorzugt sollten das regionale Grassroots sein, die vor Ort tätig sind. Mhm. Weil auch die großen internationalen Organisationen wie die UN oder Save the Children oder UNESCO oder ähnliches haben so aufgeblasene Verwaltungsapparate und haben Entscheidungswege mit so vielen Hierarchien zwischen denen, die die Entscheidungen treffen und denen, die die Hilfe bekommen sollen, dass es da keinerlei Kontakt dazwischen gibt. Also das sollten wirklich Menschen sein, die vor Ort sind und mit den Menschen sprechen. Das ist die Veränderung, die es auf politischer Ebene unbedingt bedarf.
Ja.
Und ich glaube, die Veränderung, die es auf der persönlichen Ebene von uns allen unbedingt bedarf, ist einmal, dass wir nicht warten dürfen, etwas zu verändern, bis wir uns bereit fühlen. Also ja. Ich habe so oft in so vielen Beziehungen den Eindruck, dass wir ständig in so einer Warteposition sind und warten, bis sich alle Sterne aligned haben und dann gehen wir los. Und das geht einfach nicht. Es gibt nicht den Zeitpunkt, wo alles passt und alles bereit ist und jetzt kann ich durchstarten, sondern man muss anfangen und sich die Chance geben, unterwegs zu lernen. Also wir haben jetzt heute sowohl in unserer Arbeit wie auch in unseren Kompetenzen mit dem Verein, der vor 10 Jahren gestartet hat, nichts mehr gemeinsam. Und das haben wir alles unterwegs gelernt. Das konnten wir nicht damals lernen. Und wir konnten nur unterwegs lernen, weil wir eben losgegangen sind. Und die zweite Sache, die sich ändern müsste auf persönlicher Ebene, ist, glaube ich, dass wir aufhören müssen, uns in unserer Hilfe ständig selbst verwirklichen zu wollen. Also ich höre von so vielen Leuten, die zum Beispiel so unglaublich demonstrationsaffin sind und die sich so unheimlich gut fühlen, wenn sie mal einen Nachmittag über den Kudamm demonstriert haben oder bei uns in München über den Marienplatz, wo ich mir denke, wenn ich da lese von 100.000 waren auf der Straße für oder gegen dieses oder jenes, denke ich mir, wenn nur jeder Zehnte von euch eine Spende machen würde, wenn nur jeder Zehnte von euch sich als freiwilliger Helfer bei uns melden würde, dann wäre so viel mehr gewonnen, als mit dieser Demonstration, wo natürlich jeder ein tolles Selfie von sich macht und postet und schau, wie aktiv ich bin.
Ja.
Aber wir müssen ein bisschen mehr davon weggehen, was uns gut dastehen lässt und ein bisschen mehr dahin gehen, was anderen tatsächlich hilft.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich muss gestehen, ja, man denkt da nicht so häufig drüber nach, was natürlich auch wieder so eine, du hast vorhin über Falschinformationen gesprochen, ne? Und ich meine, wir machen immer irgendwie oder wir bilden uns ja durch das, was wir sehen oder was gesagt wird. Und wenn ich jetzt in meinem Social-Media-Feed ständig Leute sehe, die auf Demonstrationen rumspringen und dann irgendwie Lobpreisungen bekommen, dann will ich das natürlich auch machen. Wenn ich aber nicht sehe, dass jemand ein Ehrenamt macht, worüber er gar nicht spricht, weil er es vielleicht auch nicht darf, dann klar, dann weiß ich es vielleicht auch nicht. Ja. Ne? Deswegen finde ich es echt wichtig, dass du das nochmal sagst. Grundsätzlich, glaube ich, braucht es wahrscheinlich beides oder so ein Mix aus allem irgendwie, ne? Weil auch so Demonstrationen natürlich krass viel Sichtbarkeit und Aufklärung für so ein Thema bieten. Aber ich stimme dir total zu, die wirkliche Hilfe, die gibt man eigentlich, indem man aktiv sich ehrenamtlich einsetzt und Vereine, Initiativen wie eure unterstützt, die sich für ein wichtiges Thema stark machen und da ja nun auch schon wirklich einfach beeindruckende Erfolgsgeschichten zu berichten haben und hier dann wirklich einfach mit unterstützt. Ne? Also Zeltschule e.V., ich sag's nochmal ganz kurz, weil das vielleicht am Anfang ein bisschen untergegangen ist. Und ihr sitzt im Umfeld München, sagtest du auch gerade. Ne?
Genau.
Ja, genau. Also das ist super, dass du das so deutlich nochmal formulierst. Ja. Jacqueline, wie sieht denn jetzt eigentlich Gerechtigkeit für Menschen aus, die alles verloren haben? Weil das ist ja auch dein täglich Brot.
Das ist auch mein täglich Brot und Gerechtigkeit gibt es nicht. Also das kann man nicht beschönigen, nichts an diesem 13-jährigen Leben auf der Flucht. Und ganz viele Menschen in unseren Camps mussten wirklich schon am Kriegsanfang fliehen und sind jetzt seit über einem Jahrzehnt, leben sie in Flüchtlingslagern ohne festes Dach über dem Kopf, ohne fließend Wasser, ohne Heizung, ohne irgendetwas. Und daran ist einfach nichts fair. Also ich erinnere mich an eine Familie, die wir bei unserer allerersten Reise tatsächlich kennengelernt haben und mit der ich mittlerweile eng befreundet bin und meine Kinder mit ihren Kindern. Und diese Frau, M. Abdu heißt sie, hat mir mal ganz beiläufig erzählt, dass sie ja seit 10 Jahren nicht mehr duschen konnte. Und das fand ich so unfassbar. Also das gilt für jeden Menschen, der dort auf der Flucht ist. Es gibt dort kein fließendes Wasser. Man kann sich nur, wenn man genügend Wasser hat, in einer Waschschüssel waschen. Die ganze Familie kann das nur. Aber das war so eine Es ist so eine Lappalie im Grunde im Vergleich zu dem, was die Familie sonst alles erlebt hat. Jede Familie dort hat Verluste erlebt, hat Todesfälle durch den Krieg, hat Menschen verloren. Und es ist im Vergleich dazu so eine kleine Sache. Und dennoch hat es mit mir was gemacht. Also ich habe seitdem kein einziges Mal mehr unter einer heißen Dusche gestanden, ohne an sie zu denken. Und ich glaube, uns auch so kleine, greifbare Sachen, weil was Flucht bedeutet, können wir uns alle sowieso nicht vorstellen. Was es bedeutet, alles zurückzulassen. Alles, was man sich bis dahin aufgebaut hat. Das Haus, für den man einen Kredit aufgenommen hat. Die Schule, für die man 20 Jahre gearbeitet hat. Freunde zurückzulassen. Großeltern zurückzulassen, die nicht gesund genug sind, um zu fliehen. Also es gibt tausende Geschichten. Das können wir uns alles nicht vorstellen. Also finde ich, wir müssen uns auf die kleinen Sachen konzentrieren, die wir uns vielleicht ansatzweise vorstellen können. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt 10 Jahre lang nur noch aus einer Waschschüssel waschen könnten? Und auch das nur, wenn es ausreichend Wasser gibt. Und das allein sind so unfassbar ungerechte Dinge, weil diese Menschen haben im Grunde nichts verbrochen, außer sich auch zu engagieren. Sie waren auch auf Demonstrationen gegen ein diktatorisches Regime, aber sie waren es eben in einer Region, in der das einen Preis hat. Uns kostet es nichts, wenn wir zu der Demonstration gehen. Wir haben keinerlei Repressalien daraus. Wir können uns da mit Freunden treffen. Wir halten noch bei Starbucks und nehmen uns einen Coffee to go mit, während wir unsere 2 Kilometer laufen und freuen uns, dass wir auf dem Handy mehr Schritte haben. Aber dort sind die Menschen auf Demonstrationen gegangen, obwohl sie wussten, dass Menschen dafür umgebracht werden. Und jeder kennt auch Menschen, die dafür umgebracht worden sind und hat die im Familien- oder Freundeskreis. Und haben so etwas in Gang gebracht, was die Region und das Land eben letztendlich jetzt auch verändert hat. Und was zu Demokratie in diesem Land führen kann. Und was ich so bewundernswert finde, ist, dass trotz all dieses erlebten Leides die Menschen dort überhaupt nicht bitter sind. Also ich erlebe überhaupt nicht dieses, ist alles so unfair, wie könnt ihr nur und warum hat uns niemand geholfen oder ähnliches. Sondern im Gegenteil, ich erlebe ganz viel Dankbarkeit für alles, was wir an Hilfe hinbringen. Ganz viel Dankbarkeit auch. Ich höre so oft den Satz, unsere Familie hatte ja Glück, weil es gibt Familien, die haben 2 Kinder verloren. Wir haben Gott sei Dank nur 1 Kind verloren. Es gibt eine Familie, es gibt eine Mutter, die hat beide Beine bei einem Streubombenangriff verloren. Gott sei Dank geht es uns besser. Also man vergleicht sich ständig mit Menschen, denen es schlechter geht als einem selbst. Und auch das ist etwas, was ich am Anfang als ganz krassen Kontrast zu uns in unserer westlichen Welt empfunden habe, weil wir uns ja immer mit denen vergleichen, denen es besser geht als uns und uns fragen, warum hat der das und ich nicht? Also das ist eine völlig andere Lebenseinstellung und das bewundere ich sehr. Das hat mich vor 10 Jahren beeindruckt und das tut es immer.
Fällt dir das Leben in der westlichen Welt aufgrund deiner Erlebnisse, Erfahrungen, deiner täglichen Arbeit manchmal schwer oder schwerer?
Ja, also ich habe tatsächlich schon ab den ersten Reisen gemerkt, dass das Zurückkommen für mich schwierig ist. Also ich habe da immer ein paar Tage gebraucht, um so wieder umzuschalten von den Problemen, die ich dort höre und den Problemen, die man mir dann hier erzählt und war damals davon überzeugt, das gibt sich bestimmt mit der Zeit. Und ich habe aber tatsächlich festgestellt, es wird schlimmer mit der Zeit. Also ich brauche jetzt eher länger, um mich umzustellen, als ich noch vor 10 Jahren gebraucht habe. Und ich merke auch, dass ich mir manche Sachen nicht mehr anhöre. Also ich sage jetzt auch manchmal hier, das ist ein Problem, über das sich die Menschen, mit denen ich in den Flüchtlingslagern zu tun habe, sehr freuen würden. Und das ist dann oft befremdlich für denjenigen, der es hört. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir eine gesunde Perspektive bewahren. Auch für uns wichtig einfach. Es hilft uns ja auch nicht, wenn wir uns ständig so furchtbar ernst nehmen und uns so furchtbar leid tun. Und das ist für uns ja auch nicht.
Was würdest du dir denn wünschen von Menschen aus der westlichen Welt? Also wie könnte man, was könnte man tun? Wie könnte man sein, damit man einfach vielleicht auch in mehr Demut lebt und ein bisschen mehr das schätzt, was wir hier aktuell haben?
Ja, das ist genau der Punkt. Du hast es im Grunde schon auf den Punkt gebracht. Ich denke, was wir dringend brauchen, ist mehr Demut. Weil wir sind ja jetzt, also ganz viele Spender sagen uns, die uns lange gespendet haben, sie müssen jetzt aufhören, sie können nicht weiterhin ihre monatlichen Zahlungen machen, weil wir haben jetzt ja hier selbst eine Krise und wir haben eine Inflation etc. Und das stimmt natürlich. Natürlich leben wir in schwierigeren Zeiten, als wir es noch vor 10 Jahren getan haben. Aber wir leben immer noch vergleichbar im Paradies. Und das ist dann ausgerechnet die Unterstützung für die Menschen, die schon lange, lange, lange nicht mehr im Paradies leben können, denen es tatsächlich schlecht geht. Das erste ist, wo wir Einsparungen vornehmen, finde ich schon eine schockierende Vorgehensweise. Also ich würde mir wünschen, dass gerade die Tatsache, selbst unsere Welt ist so, wie wir sie kannten, als wir aufgewachsen sind, nicht sicher vor Krisen, sollte uns umso mehr empathischer machen für Menschen, die schon mitten in dieser Krise sind. Und sollte uns dazu verleiten, zu sagen, dann müssen wir helfen, gerade weil es sein kann, dass es uns in ein paar Jahren auch schlecht wird.
Das ist, ja.
Und wir wünschen uns ja dann auch Unterstützung. Genau. Also dieser Rückschluss, ja, wenn nur das geringste Risiko besteht, dass ich nächstes Jahr ein bisschen weniger verdiene als heute, dann cutte ich als erstes Mal Hilfe für andere. Das ist der genau falsche Weg.
Ja, ich glaube, das hat ganz viel mit unserer Sozialisation in westlichen Ländern zu tun, mit diesem Leistungsdenken, ja, dem ich bin nur was, wenn ich viel habe und nach außen irgendwie auch sagen kann, dass ich XYZ bin und so viel Geld auf dem Konto habe und ein dickes Haus und ein Auto. Und ich stimme dir aber zu, was uns da massiv abhanden kommt, ist die Menschlichkeit und das bekommen wir mittlerweile ja in der Gesellschaft auch wirklich zu spüren. Ne? Also unsere Gesellschaft funktioniert nicht mehr so, wie sie mal funktioniert hat. Wir Menschen sind mehr auf uns bedacht als darauf, dass wir in Gemeinschaft Themen vorantreiben und unsere Gemeinschaft irgendwie im Sinne der Demokratie auch fördern. Und ich glaube auch, was uns immer wieder vor Augen führen dürfen, was du gerade gesagt hast, ist einfach, was wäre, wenn es jemanden in unserem Familienumkreis trifft? Was wäre, wenn es uns selbst treffen würde? Was würden wir uns da wünschen? Und dass wir mit diesem Demutsgedanken dann irgendwie auch voranschreiten und handeln und nicht immer in Angst. Wir handeln immer aus Angst irgendwie, ne? Und Angst davor, irgendwas selber zu verlieren.
Wir reagieren, wenn es nicht mehr anders geht, genau. Und ich finde es auch so schade, dass es das Helfen kein höheres Ansehen genießt in unserer Gesellschaft. Also du hast selber ja schon gesagt, wir vergleichen uns mit allen möglichen Sachen und wir definieren uns über tolle Reisen, wir definieren uns über unseren Fitness-Level, wir definieren uns darüber, wie viele Follower wir auf Insta haben oder was auch, wir definieren uns darüber, was wir für ein Auto fahren und was für ein Haus wir leben. Aber es scheint überhaupt keinen Stellenwert in unserem Leben zu haben, wie sinnvoll unser Leben ist. Und das finde ich total beängstigend. Also, dass wir so viel Wert darauf legen, wie wir nach außen hin wirken. Und hinter dieser Fassade können wir aber völlig leer sein. Und das interessiert niemanden. Also warum wird nicht viel mehr hinterfragt? Ja, es ist schön, dass du so dünn bist. Es ist schön, dass du so toll im Yoga bist. Es ist schön, dass du deinen Kindern das glutenfreie Eiweißfrühstück jeden Tag morgens machst und dabei so schön in die Selfie-Kamera lächelst. Aber lass mich dich doch mal fragen, was tust du in deinem Leben, was wirklich Bedeutung hat? Ja. Das würde mich interessieren. Und das ist überhaupt kein Kriterium, nach dem wir Maßstäbe anlegen.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig finde ich das total schön, ehrlicherweise mit dir zu sprechen, weil du ja im Prinzip der Inbegriff davon bist, weil du hast es anfangs gesagt, für dich ist dein Job sinnhaft. Ne? Du hast das Gefühl, du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass dich das belastet, weil du das Gefühl hast, es gibt dir einen Sinn. Du hast einen Impact und einen Output am Ende des Tages. Ne? Du siehst wahrhaftig, was du tust. Und das fühlt sich richtig und gut an. Und ich stelle jetzt mal eine starke These auf. Ich bin nämlich Verfechterin davon zu sagen, Menschen müssen sinngetrieben arbeiten. Wenn wir das nicht tun, sind wir langfristig irgendwann immer unglücklich, weil wir immer merken, Mist, dieses ganze Geld, was wir verdienen und alle materialen Güter, die wir haben, die können nicht das aufwiegen, was uns innerlich fehlt, diese Leere, die wir innerlich haben. Und die füllst du. Und ich glaube, das ist eigentlich der beste Grund überhaupt. Und das ist mit ein Grund, wieso ich sagen kann, ja, ich kann das auch aus meiner Arbeit berichten und die ist auch sozial, Unterstützung, Nächstenliebe, demütiger mit einer Gemeinschaft umzugehen, gibt wahrhaftig Kraft. Und deswegen ist es das Beste, was wir tun können, wenn wir einen, ich sage jetzt mal, Job beispielsweise tätigen, der uns irgendwie überhaupt nicht erfüllt, der uns nur Geld bringt, dann, und um Gottes Namen, sucht euch ein Ehrenamt oder sucht euch irgendwo, ne? Geht in die Unterstützung und macht was und ihr werdet merken, wie unglaublich erfüllend das ist.
Ja. Ich denke auch, dass das zu helfen hat ein viel zu schlechtes Image. Das wird so gleichgesetzt mit, da muss ich Opfer bringen, da muss ich Zeit dafür aufwenden, da muss ich vielleicht Geld dafür aufwenden und was spenden. Das finde ich alles nicht. Dieses Image ist so schlecht und die Menschen nehmen sich dafür da so viel Freude, die man aus dieser sinnhaften Tätigkeit ziehen kann. Ja. Das ist wirklich schade.
Jacqueline, was hat sich denn an deinem eigenen Blick auf Flucht und auch Bleiben verändert? Und was unterschätzen wir hier in Europa deiner Meinung nach?
Wir unterschätzen auf jeden Fall den krassen Identitätsverlust, den das mit sich bringt. Also eine der für mich bewegendsten Sachen, die ich immer wieder erlebt habe, ist, dass die Menschen immer noch ihren Schlüsselbund haben. Also jeder Flüchtling, der schon seit 7, 8, 9, 10 Jahren im Libanon ist und der auch weiß, dass sein Haus oder seine Arbeitsstelle nicht mehr steht. Teilweise haben die Menschen auf der Flucht noch gesehen, wie ihre Häuser abgebrannt, zerstört, bombardiert worden sind. Aber sie bringen es nicht über sich, ihre Schlüssel wegzuwerfen. Sie haben immer noch diese Schlüssel zu Türen, die es nicht mehr gibt. Und das zeigt für mich ganz deutlich, wie verwurzelt wir mit dem Ort sind, wo wir aufwachsen, woher wir kommen. Und diese Gewissheit, ich bin jetzt in der Fremde, ich bin in einer Fremde, in der ich nicht gewollt bin. Und im Libanon sind die syrischen Geflüchteten definitiv ebenso wenig gewollt, wie sie es bei uns in Deutschland sind. Und es gibt aber auch nicht mehr wirklich diesen Ort, an den ich zurückgehen kann, weil in dem Ort werde ich polizeilich gesucht. Das war, als das Assad-Regime noch an der Macht war, war es so, dass die Geflüchteten nicht zurückkehren konnten, weil sie noch an der Grenze verhaftet worden wären als Staatsfeinde. Ich kann also an diesen Ort aus politischen Gründen nicht zurückkehren, der meine Heimat ist. Und in das, was ich ganz unmittelbar und subjektiv als Heimat empfinde, nämlich bei Kindern, ist es, sie erzählen mir, wie ihr Kinderzimmer ausgesehen hat und fangen an zu weinen, weil sie wissen, dass es dieses Zimmer nicht mehr gibt und sagen mir genau, wo welches Kuscheltier saß und dass sie erst kurz vor ihrer Flucht einen beleuchteten Globus geschenkt bekommen haben und der stand auf dem Schreibtisch und dieser Globus ist jetzt auch kaputt. Zurückgelassene Haustiere. Also es sind wirklich ganz oft so diese scheinbar kleinen Sachen, die einen das Herz brechen und dass es das alles nicht mehr gibt. Das heißt, ich bin in der Fremde und habe aber auch keine Hoffnung, in die Heimat, an die ich mich erinnere, zurückzukehren, weil mein Haus, meine Straße, das gibt es alles nicht mehr. Und das bringt so viel Identitätsverlust mit sich. Denn das würde ja bedeuten, ich muss mir jetzt hier eine neue Identität aufbauen. Aber das kann ich nicht in einem Flüchtlingscamp, weil das ist ja alles nur temporär. Hier kann ich ja gar nicht bleiben. Hier muss ich ja wieder weg. Ich muss ja entweder weiter oder zurück oder dieses Leben in einer Zwischenwelt und das über Jahrzehnte macht unglaublich viel mit der Psyche von Menschen. Und das wird mir viel zu wenig thematisiert. Denn wenn es überhaupt Hilfe für Geflüchtete gibt, dann beschränken wir das ja auf Essen, Trinken und sei zufrieden. Aber dass da ganz viel mental abläuft, was gar nicht wieder aufzufangen ist, wenn man sich nicht darum kümmert, das geht mir total unter.
Du sagst auch, dass Frauenförderung eine Überlebensstrategie ist. Kannst du ein Beispiel teilen, wo genau das der Unterschied gemacht hat?
Ja, also es ist auch wieder wo wir mit unserer Arbeit angefangen haben, im Libanon ist es so, dass geflüchtete syrische Frauen im Grunde völlig in einem völlig rechtsfreien Raum leben. Also wenn eine syrische geflüchtete Frau auf offener Straße vergewaltigt und umgebracht wird, dann wäre das nicht zwangsläufig ein Straftatbestand. Niemand würde sich darum kümmern, wer das war und denjenigen verfolgen, bestrafen oder ähnliches. Was dazu führt, dass die Menschen in diesen Camps, in denen sie ghettoisiert werden, mehr oder weniger eingeschlossen sind. Also ich kenne 8-, 9-jährige Kinder, die diese 1,5 Quadratkilometer Camp noch nie verlassen haben, weil sie, sobald sie sich auf einer öffentlichen Straße befinden, könnten sie in eine Militärkontrolle kommen, können sie gefragt werden nach ihrem Aufenthaltsstatus etc., können verhaftet oder abgeschoben werden. Also man bleibt auf diesen 1,5 Quadratmetern Zeltstadt, in denen es nichts gibt, außer Zelten und Steinen. Und Frauen leiden in besonderer Weise unter der Flucht, weil sie zusätzlich zur Flucht, zu diesem Identitätsverlust, eben auch noch in diesem rechtsfreien Raum leben müssen. Sie sind von allen Seiten sexuell angreifbar. Sie haben ganz oft ihre Männer im Krieg verloren und kommen als alleinerziehende Mütter in den Camps an. Ein gesellschaftlicher Status, den es kulturell in diesen Ländern eigentlich gar nicht geben darf. Denn die alleinerziehende Frau gibt es in arabischen Ländern tatsächlich weitestgehend noch nicht. Wenn eine Frau verwitwet, ihren Mann verliert, sich scheiden lässt, ähnliches, dann heiratet sie normalerweise so schnell wie möglich neu, damit sie und die Kinder wieder versorgt sind. Und diese Frauen dann zu ermächtigen, dass sie sich selbst versorgen können, dass sie nicht Versorgungsehen mit irgendjemandem eingehen müssen, damit die Kinder überleben, das empfinde ich als wahnsinnig große und wichtige Aufgabe. Und auch in der Gesellschaft damit zu etablieren, in der neuen syrischen Gesellschaft, die ja jetzt aufgebaut werden soll, zu etablieren, dass Frauen ein Mitspracherecht haben müssen und ihnen auch das Selbstbewusstsein zu geben, dieses Mitspracherecht einzufordern. Das ist eine ganz große, wichtige Aufgabe. Und wenn wir die jetzt nicht angehen, wo das Land neu aufgebaut wird, wann dann?
Wie schätzt du die Erfolgschancen ein, dass das gelingt? Weil es ist ja auch wieder ein sozialer Prozess, ne? Also der über Jahrzehnte ja gewachsen ist.
Das wird definitiv ein Prozess sein, aber ich sehe auch bei uns in den Camps, wie schnell es bei uns in den Camps funktioniert hat. Also als ich bin ja als alleinerziehende Frau das erste Mal in den Libanon gereist, um die erste Schule zu bauen. Und ich habe, anders als das deutsche Vorurteil es hier immer vorgibt, in keinster Weise von arabischen Männern die Erfahrung gemacht, dass sie mich nicht ernst nehmen oder dass sie nicht zuhören, wenn eine Frau was sagt oder ähnliches. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn wir von Zelt zu Zelt gehen, also von Wohnzelt zu Wohnzelt, und dort werden wir dann immer von den Familien zum Tee eingeladen oder ähnliches, dass es immer die Frauen sind, die aufstehen und den Tee machen, die alle bedienen. Und ich habe mich bei den ersten paar Besuchen, habe ich gemerkt, ich kann mich nur mit den Männern unterhalten, weil die Frauen sind ständig unterwegs, um irgendwas, einen Apfel zu schneiden, Tee zuzubereiten, neuen Tee zu bringen. Ich kann mich nur mit Männern unterhalten. Und als ich dann bei einem Besuch mal in einer Familie gesagt habe, wie wäre es denn, wenn du den Tee machst, damit ich mich mit deiner Frau unterhalten kann, war das anfangs schon, es hat natürlich niemand sich getraut, zu mir als ausländischer Frau zu sagen, spinnst du, das mache ich nicht. Aber es war schon offensichtlich, dass dieser Mann zum ersten Mal Thema.
Ehrlich, das ist ja geil.
Und auch die Frauen haben sehr belustigt zugeschaut, wie der Mann jetzt zum ersten Mal versucht, diese Teezeremonie in Gang zu bringen. Und mittlerweile ist es völlig normal, dass wenn meine Kinder und ich die einzelnen Familien besuchen und von Zelt zu Zelt gehen, dass die Männer mithelfen, dass die Männer den Tischtuch decken, weil es findet alles auf dem Boden statt, aber eben dort auch die Tassen und Gläser bringen. Und also das ging in unserem kleinen Flüchtlingslagerkosmos, ging das so schnell, dass ich glaube, dass das auch in der syrischen Gesellschaft sehr viel schneller gehen würde, als man denkt, weil die Frauen bereit
Beispiel. Sind. Hast du manchmal Angst, dorthin zu fahren, weil du dich ja auch im Prinzip auf sehr gefährliches Terrain begibst, ne? Du bist irgendwie dann in diesem kleinen Camp, wie du sagst, und ich kann mir vorstellen, dass gerade die eben diese Camps nicht unterstützen wollen, also sozusagen politische Gegner, jetzt nicht unbedingt erfreut darüber sind, dass ausländische Menschen dahin kommen und diese Lager unterstützen.
Ja, das stimmt. Also es ist, Angst, glaube ich, ist ein zu starkes Wort, aber es ist definitiv Respekt vor der politischen Situation dort. Und ich würde jetzt auch nicht empfehlen, einfach in den Libanon oder nach Syrien zu reisen, wie ich erst vor kurzem gehört habe, dass es jetzt tatsächlich schon wieder Menschen tun, wenn man sich im Land nicht auskennt, wenn man die Sprache nicht spricht, etc. Es ist definitiv kein Urlaubsland. Es ist eine nach wie vor sehr instabile Region. Und es war von Reise zu Reise, und wir haben hunderte Reisen unternommen, würde ich fast sagen, tatsächlich die Situation immer wieder unterschiedlich, wie gerade das Klima im Land ist, wie antisyrisch die Stimmung im Libanon ist und ob es gerade wieder ein Klima, das sehr gegen diese Helfer geht. Also ein Satz, den ich oft dort gehört habe, war, solange du die unterstützt, gehen die ja nie nach Hause. Wo ich dann immer wieder versucht habe, mit den betreffenden Libanesen, die mir das sagen, darüber zu sprechen, die können auch nicht nach Hause, wenn ich sie nicht unterstütze, weil sie noch an der Grenze verhaftet und sehr wahrscheinlich hingerichtet worden wären. Aber dieses, so wie bei uns auch, diese Vorurteile und dieses Uninformiertsein sitzt halt einfach sehr tief. Und im Libanon gibt es so gut wie überhaupt keine objektive Presse. Also da wird viel Stimmung gegen die syrischen Geflüchteten gemacht und dann in der Konsequenz natürlich auch gegen die Helfer. Und das ist kein angenehmes Klima, um dort unterwegs zu sein. Aber es war jetzt auch nie so, dass ich um Leib und Leben von mir oder meinen Kindern gefürchtet habe.
Du hast gerade im Verlauf des Erzählens auch den Begriff Zeltcamp oder Zelt, Zeltcamp hast du, glaube ich, gesagt, benutzt. Und da musste ich an den an die Wortfindung oder an den Namen eurer e.V. denken. Also Zeltschule e.V. heißt ihr. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Hat das mit der eigentlichen Zeltschule im wahrsten Sinne des Wortes zu tun? Also, dass ihr quasi Schulen in Zelten in diesen Camps aufbaut? Oder wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, das ist gerade ein ganz heißes Thema für uns, weil wir nämlich ab 2026 einen anderen Namen haben möchten. Tatsächlich. Wir sind gerade im Prozess des Rebrandings. Aber wir sind darauf gekommen, es ist tatsächlich eine etwas kompliziertere Geschichte. Es ist so, dass als der Krieg ausbrach, hat der UNHCR, also das Internationale Flüchtlingshilfswerk, die libanesische Regierung kontaktiert und hat gesagt, also es werden hunderttausende Familien über die Grenze gehen, Kinder werden bei euch im Land sein, was machen wir? Sollen wir als UNHCR dafür sorgen, dass die Kinder in den Camps unterrichtet werden? Oder sollen wir euch als Regierung Geld geben und ihr unterrichtet die Kinder an staatlichen Schulen? Und natürlich sagt die libanesische Regierung auf diese absurde Frage, gebt uns Geld, wir kümmern uns. Und dann sind Milliarden geflossen, ohne dass ein einziges syrisches Kind eine libanesische Schule besucht hat. Weil es aus ganz vielen Gründen gar nicht möglich ist. Also natürlich haben diese Schulen weder Raum noch Personal, um so viele zusätzliche Kinder aufzunehmen. Viele Camps sind auch kilometerweit von jeder anderen Zivilisation entfernt. Wie sollten die Kinder in die Schulen kommen? Es gibt kein öffentliches Verkehrssystem im Libanon. Also es war eine völlig absurde Frage vom UNHCR. Und wir haben uns deswegen Zeltschule genannt, weil wir eben genau betonen wollten, es ist nicht möglich, diesen Familien, diesen Kindern zu helfen, wenn man nicht in die Zelte direkt geht und ihnen dort hilft, da wo sie sind. Deswegen haben wir uns so genannt. Und wir möchten das jetzt ändern, weil wir jetzt gerade dabei sind, unsere Zeltschulen im Libanon nach und nach umzuziehen nach Syrien, den Menschen also bei der Heimkehr zu unterstützen. Und in Syrien ziehen wir sie natürlich in feste Gebäude um. Das heißt, wir hoffen, dass wir in spätestens 1,5 Jahren keine Zeltschulen mehr haben werden. Und wir haben einfach auch damals bei der Gründung noch nicht gewusst, worüber wir vorher gesprochen haben, dass es mit dem Schulbau allein nicht getan ist. Und unsere Arbeit umfasst einfach so vieles mehr. Wir bieten mittlerweile eben Frauenworkshops, in allen Frauenalphabetisierungskurse. Wir bieten Mentaltrainings an für traumatisierte Kinder und auch Erwachsene. Wir tun so viel mehr, als nur Schulen zu bauen, dass wir einfach uns in diesem Namen nicht mehr wiederfinden. Und deswegen sind wir gerade dabei, uns ab 2026 einen neuen Namen zu geben. Und der wird dann Do Better sein. Weil wir einfach etablieren möchten, dass man Gutes besser machen muss. Und dass wir das schon seit 10 Jahren versuchen und auch weiter versuchen werden.
Wahnsinn. Jacqueline, wir sind jetzt tatsächlich schon fast am Ende. Ich möchte noch zwei kurze Fragen stellen. Also erstmal, du hast es gerade eigentlich auch schon gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal ganz präzise in einem Satz zusammenfassen. Wie könnte man euch denn jetzt am besten unterstützen?
Also man kann uns am einfachsten unterstützen mit einer Spende. Wir sind wahnsinnig darauf bedacht, dass wir haben einen winzig kleinen Verwaltungsapparat, weil alle Tätigkeiten vor Ort von den Flüchtlingen selbst ausgeführt werden. Und deswegen kommen wirklich 9 Euro von einer 10 Euro Spende direkt im Projekt an. Und das hilft uns natürlich am allermeisten. Wir brauchen Spenden. Man kann uns aber auch hier in Deutschland, vor allem wenn man im Münchner Raum ist, sehr gut mit seiner Zeit unterstützen. Wir brauchen hier bei uns im Münchner Büro, eben weil wir so ein kleines Team sind von Festangestellten, sind wir dringend auf Freiwilligenhilfe angewiesen. Also wenn ihr vorbeikommen könnt, um uns zu helfen, dann sehr gerne. Wenn man im Rest von Deutschland, Österreich, Schweiz ist, dann gerne Werbung machen für uns. Eine Mitgliedschaft kostet 11 Euro im Jahr, also weniger als 1 Euro im Monat. Und wir brauchen dringend so viele Mitglieder wie möglich, denn das ist Geld, mit dem wir einfach fest rechnen können. Wo wir wissen, das kommt zu dem und dem Zeitpunkt rein, anders als Spenden, die ja eben sehr von Fluktuationen abhängig sind. Ja. Also das sind so die drei Sachen, die uns am meisten helfen. Spenden, Mitglied werden oder sich ehrenamtlich engagieren bei uns.
Verstehe. Dankeschön. Und jetzt nochmal zum Abschluss. Was hält dich nachts wach, wenn du an die Zukunft denkst?
Mich hält wach, wie wenig wir hier bei uns im Westen, in Deutschland, vorbereitet sind, sowohl politisch wie auch gesellschaftlich, wie auch jeder Einzelne mental für Krisen, die auf uns zukommen werden. Ich mache mir wirklich Sorgen, ob wir equipped sind, mit schwierigen Situationen umzugehen und was es bedeutet, dass wir es nicht sind. Ich glaube, dass Phänomene wie Trump deswegen so groß werden, weil er Menschen vorgaukelt, es ist doch alles gut. Mhm. Und ich mache mir Sorgen, dass wir in unserer Gesellschaft auch auf einen Punkt hingehen, wo wir die Gaukler lieber sehen wollen, als die, die uns die Wahrheit sagen. Und das finde ich als unheimlich große Gefahr.
Ja, danke für diesen starken Appell. Danke für dieses wunderbare Gespräch, für deine ganzen Insights, für deine Erfahrungen, für die Geschichten, für die Emotionen, die du definitiv in mir geweckt hast und mich sehr zum Nachdenken angeregt hast. Ich habe mich wirklich unglaublich doll gefreut.
Dankeschön und danke, dass du uns die Plattform gibst. Dankeschön.
Ja, an Herzen. Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.